Symbol für das Grauen. Ein Ereignis, das sich dann in verschiedenen Zuspitzungen der Geschichte immer wieder noch einmal wiederholt hat. Joel sagt, wir brauchen eine detaillierte Bestandsaufnahme um einer differenzierten Handlungsperspektive willen. Und das ist nun unser zweites großes Kapitel dieses Vortrags. Zweitens eine differenzierte Handlungsperspektive. Wie soll dieses Volk wieder zukunftsfähig werden? Es gibt jetzt nur noch ein einziges Mittel. Das ist Punkt 1. Das Mittel gegen die Gefahr. Wir lesen weiter in Vers 13 und 14. Sie erinnern sich noch an den letzten Satz, der klingt uns noch unheilvoll in den Ohren. Zu Schande geworden ist die Freude den Menschenkindern entschwunden. Und nun erstens das Mittel gegen die Gefahr. Legt Trauerkleidung an und klagt, ihr Priester. Heult oder jammert, ihr Diener des Altars. Kommt her, verbringt auch die Nacht im Bußgewand, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankspende bleiben dem Hause eures Gottes versagt. Ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen allgemeinen Bettag aus. Versammelt die Ältesten und alle Landesbewohner beim Hause des Herrn eures Gottes. Und schreiet zum Herrn. Das sind jetzt neue Befehle. Zunächst hatte Joel gesagt, hört zu. Richtet euer Ohr und damit eure ganze Existenz auf das aus, was Gott euch sagen will. Und jetzt gibt's neue Anweisungen. Jetzt heißt es, schreien. Das Mittel gegen die Gefahr. Und vertieft werden diese Verse 13 und 14. Bruder Pflaum wird uns das heute Nachmittag ausführlicher zeigen in Kapitel 2, die Verse 12 bis 17 eigentlich. Doch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Und von großer Güte und reut ihn schon bald die Strafe. Der erste Anruf und Aufruf richtet sich an die Priester. Das Unglück wird zur Initialzündung Priester in Säcken. Priester in Säcken. In der Luther-Übersetzung heißt es ganz drastisch, liegt in Säcken ihr Diener meines Gottes. Bevor die Priester also die anderen wachrütteln können, müssen sie erst einmal selber Buße tun. Müssen sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Und sie sollen das auch durch ihre Kleidung ausdrücken. Ähnlich wie die Verlobte das Hochzeitsgewand gegen das Sacktuch austauscht, so sollen es auch die Priester tun. Die haben ja sonst bestimmte verordnete Gewänder, die auch eine tiefe symbolische Bedeutung haben im Alten Testament. Und diese Gewänder, die etwas bezeugen von der Herrlichkeit Gottes, die sollen jetzt zwischenzeitlich ausgetauscht werden gegen diesen schmucklosen Sackstoff. Priester in Säcken. Und sie sollen klagen, wie hier steht, und da schwingt mit in diesem Wort klagen, sie sollen sich an die Brust schlagen. Das heißt, sie sollen deutlich machen, ich habe Strafe verdient. Das ist also keine Klage von oben herab, sondern das ist eine Klage, die weiß um die eigene Schuld, um die eigene Mitverantwortung an dem, was jetzt da auf mich eindringt. Und dann hören sie diese dringende Einladung. Kommt. Kommt her. Es erinnert den, der vom Neuen Testament her denkt, dann an diesen Heilandsruf Jesu in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir. Kommt in den Tempel, heißt das. Kommt jetzt her an den Ort, den Gott dazu bestimmt hat, um euch dort seiner besonderen Nähe zu vergewissern. Nun kommt. Jetzt ist Nachtschicht angesagt. Für die Priester. Die Buße duldet keinen Aufschub, die Buße duldet keinen 8-Stunden-Tag, die Buße duldet keine Halbzeit und Teilzeit. Jetzt ist ganzer Einsatz gefragt. Man kann auch übersetzen, übernachtet in Sacktuch. Es ist jetzt sofort dran. Es ist keine Zeit zu verlieren. Und das, was sie dort dann praktizieren, das ist keine Showveranstaltung. Das ist nicht einfach nur eine äußere Demonstration, organisieren wir eben mal einen Bußgottesdienst. Und das sehen Sie an den Wörtern, die Joel hier verwendet, in Vers 13, er sagt, ihr Diener meines Gottes. Und Speisopfer und Trankspende bleiben dem Hause eures Gottes versagt. Es ist mein Gott, es ist euer Gott. Es ist nicht eine abstrakte Instanz. Und noch deutlicher dann, wie wir hörten in Kapitel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, was ja dann in der Musikgeschichte diese Formulierung doch so wunderbar aufgenommen wurde. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und das gilt nun auch für die Organisation des Bußgottesdienstes. Es soll eine besondere Veranstaltung werden. Die Lage ist so ernst, die Gefahr ist so groß, da kann man nicht so tun, als ob alles beim Alten wäre, als ob alles wie immer wäre, als ob alles immer so weiterging und darum nicht nur Priester in Säcken, sondern passend dazu 1b, Volk im Ausnahmezustand. Ordnet ein heiliges Fasten, das heißt, sondert dieses Fasten aus allem, was sonst läuft, ruft einen Bettag aus, das heißt, es darf nicht gearbeitet werden an diesem Tag, es muss alle Konzentration diesem Gebet und der Buße gelten. Warum? Warum diese aufgescheuchte Buße? Für die Heuschreckenplage können die doch nichts. Und das werden Sie noch sehen. Es ist im ganzen Buch eigentlich keine spezielle Sünde, einzelne Sünde beschrieben, derer sie sich schuldig gemacht hätten. Man sucht da immer, sagt, ja, was, irgendwas muss dort Anlass, unmittelbaren Anlass gegeben. Gibt's nicht. Sie haben keine Götzenbilder in den Tempel gestellt. Wir erfahren nichts von irgendwelchen speziellen ethischen Verfehlungen. Und dennoch sollen sie Trauerkleidung anlegen, sich an die Brust schlagen. Vers 13, dennoch, Kapitel 2, Vers 12, der Ruf nach Bekehrung. Warum? Diese Frage wird uns noch weiter begleiten durch die nächsten Kapitel hindurch. Offensichtlich hatte sich in ihren Herzen eine falsche Haltung eingeschlichen. Es war noch nicht zu gravierenden, direkt greifbaren Verfehlungen gekommen. Aber das ist ja sowieso erst immer die Folge. Das ist ja dann sowieso nur noch der Punkt, an dem es rauskommt. Was war in ihrem Herzen? Was tut sich in unseren Herzen, solange die Fassade noch stimmt? Was bewegt sich da in unseren Gedanken, solange es keiner sieht? Das ist das Gefährliche. Die groben Sünden, die dann rauskommen, mit denen kann man sich wenigstens auseinandersetzen. Das merken dann hoffentlich die einen oder anderen Mitchristen. Und dann wird es, wenn die nicht alle total auf den Kopf gefallen sind und schlafen, so der Herr schenkt, doch schon zur Seelsorge kommen. Aber was ist vorher, wo es keiner sieht? Jedenfalls wird nun extra ein Tag reserviert, an dem sie nicht arbeiten. Und dieser Tag hat ein einziges Thema. Es ist ihr Schreitag. Schreit zum Herrn. Das ist das totale Gegenteil von Pflichtveranstaltung. Pflichtveranstaltung ist, alle sitzen da und jeder hat seinen Text und er sagt dann auf und er tradiert. Aber Schreien ist etwas ganz anderes. Schreien geht nur mit Überzeugung. Schreien geht nur mit Betroffenheit. Und nicht so einer oberflächlichen Betroffenheit im Psychosinne, dass man ein bisschen auf die Tränendrüsen drückt oder ein bisschen rumredet und dann ist eben so ein bisschen Betroffenheit. Nein, Betroffenheit meint Überzeugung. Und Betroffenheit und Überzeugung geht nur durch Einsicht. Und Einsicht geht nur durch Wahrheit. Das ist die einzige Chance, echte Betroffenheit zu erreichen. Das geht nur durch Wahrheit. Und darum setzt Joel jetzt nochmal an. Er setzt nochmal an, um ein letztes Mal zu erklären, Punkt 2, die Tragweite der Gefahr. Das Mittel gegen die Gefahr ist nun klar. Und nun noch einmal die Tragweite der Gefahr. Und dazu prägt Joel unter der Leitung des Heiligen Geistes einen Begriff aus, der dann durch die ganze Bibel hindurch einen langen Siegeszug antreten wird, der uns bis morgens in den Gottesdienst hinein beschäftigen wird. Deswegen kann ich das jetzt sehr kurz machen. Es kann sein, je nachdem, wie man die beiden Propheten datiert, dass der allererste, der ihn benutzt hat, Obadja war. In Obadja 15 taucht es schon auf. Es ist aber nicht ganz sicher, ob Obadja vor Joel war. Aber jedenfalls, Joel formt diesen Begriff dann. Joel ist derjenige, der ihn am häufigsten verwendet, nämlich 5-mal. Der Tag des Herrn. Kapitel 1, Vers 15, Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 2, Vers 11, Kapitel 3, Vers 4, Kapitel 4, Vers 14. 5-mal der Tag des Herrn. Joel ist der, der diesem Begriff ein erstes Profil gibt. Und er macht damit deutlich, und das ist unser Punkt A, 2a, Verderben und Verheißung. Die Verheißung, die mit diesem Begriff zu tun hat, werde ich zum Beispiel morgen in Kapitel 3 ausführlicher zeigen können. Aber hier in Vers 15, Kapitel 1, Vers 15 bedeutet dieser Begriff erstmal nur Verderben. Zunächst ist dieser Tag des Herrn nur eine Bedrohung. Sehen wir genau hin. Wehe über den Tag, denn nahe steht der Tag des Herrn bevor. Also das erste Wehe bezieht sich auf die Heuschreckenplage, auf die aktuelle Situation. Wehe schon über den Tag, denn nahe steht der noch schlimmere Tag des Herrn bevor. So muss man das verstehen. Nur Bedrohung zunächst. Wehe, dieser Tag der Katastrophe ist schon schlimm. Die Heuschreckenplage, die Dürre, die Feuersbrünste sind schon schlimm, aber es kommt noch schlimmer. Das ist alles nur der Vorbote des drohenden, noch schlimmeren Tages des Herrn. So ist dieser Vers gemeint. Klagt schon über diesen Tag nach dem Motto, schlimm, schlimm, es kann noch schlimmer kommen. Aber es wird schlimmer kommen mit diesem großen Tag des Herrn. Und dann formuliert es, ein Wortspiel. Menge hat das so übersetzt, wie kommt dieser Tag? Er kommt als eine Vergewaltigung vom Allgewaltigen her. Das ist im Hebräischen ein Wortspiel und er will deutlich machen, der Allgewaltige kommt mit Gewalt und richtet. Man kann auch sagen, dieser Tag des Herrn kommt als eine Verwüstung vom Allgewaltigen her. Und dieser Tag des Herrn wird dann ein Fachbegriff für bestimmte Situationen und Phasen, mit denen Gott in das Ergehen Israels und der Völker eingreift. Es wird ein biblischer Schlüsselbegriff. Ich habe Ihnen hier einige der Stellen aufgeschrieben. Eigentlich alle Stellen, wo dieser spezielle Begriff im Alten Testament vorkommt. Und dann kommt er auch noch an 4 Stellen im Neuen hervor. Er kann historische Gerichtsakte Gottes meinen, wenn Gott an seinem Tag eingreift und bestimmte Völker richtet, wenn Gott sein eigenes Volk Israel richtet, zum Beispiel bei der Wegführung ins Nordreich. Dieser Begriff Tag des Herrn hat aber dann auch eine ganz spezielle, auf die Endzeit bezogene Bedeutung. Wenn Gott das Gericht über alle Völker halten wird, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wenn es all diese kosmischen Begleiterscheinungen am Himmel und auf der Erde geben wird, wenn Gott die Geschichte der Völker zum Abschluss bringt und der Messias sein Reich aufrichtet und schließlich Himmel und Erde erneuert. In all diesen Situationen spricht die Bibel vom Tag des Herrn, von diesem machtvollen Eingreifen des Heiligen Gottes. Und deswegen müssen wir, wenn dieser Begriff auftaucht, immer sehr genau nach dem Zusammenhang fragen. Hier in Kapitel 1, Vers 15 meint es zunächst diesen irdischen Gerichtstag, der Israel droht und auf den sie gewissermaßen vorbereitet werden sollen durch diese Plage der Heuschrecken und die Not der Dürre. Das sind nur Vorboten, das ist nur der Vorgeschmack. Was ihr mit dieser Katastrophe erlebt habt, Leute, das war nur ein Luftzug, verglichen mit dem Sturm, den der Tag des Herrn bringen wird. Wenn schon die Heuschrecken Verwüstung bringen, dann der Tag des Gottesgerichts noch viel, viel mehr. Das ist die Tragweite der Gefahr. Und Joel ist uns ein Beispiel dafür, wie wichtig klare, ernste Worte sind, wenn wir den Menschen klar machen wollen, wie ihr Leben vor Gott steht. Wir können da nicht drum herum reden. Wir müssen das taktvoll tun. Und wir dürfen nicht immer mit der Tür ins Haus fallen. Und wir müssen versuchen, uns so weit wie möglich auf unser Gegenüber einzustellen. Aber wir können keinem helfen, wenn wir ihm die Wahrheit verschweigen. Oder sie ihm nur in homöopathischer Verdünnung zumuten, sodass es dann keine Wahrheit mehr ist. Und das ist eine der großen Gefahren, die etwa, ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt, mit diesem Konzept oder mit diesem Konzeptmix der sogenannten Emerging Church Bewegung über die Gemeinden hereingebrochen ist. Man kann das von vielen Seiten her analysieren, dass dort versucht wird, den Zeitgenossen der Postmoderne zu begegnen, aber um den Preis, dass man sich selbst in den Fallen der Postmoderne verfangen hat. Und einer der ganz gefährlichen Wirkfaktoren dieses Emerging Church Konzeptes ist das Verschweigen und Verdrehen und Verharmlosen und Verkehren des Gerichtes Gottes. Und wer das tut, der macht sich unendlich schuldig an seinen Zeitgenossen. Selbst wenn er es tut, mit der Motivation, den Zeitgenossen nicht zu verschrecken, den Zeitgenossen zu erreichen, ihm nahe zu kommen, wer die Wahrheit auf dem Weg zum Gegenüber verliert, richtet schwersten Schaden an und lädt eine unermessliche Schuld auf sich. Und von daher ist es so hilfreich, so beispielgebend, mit welcher Klarheit Joel hier redet. Das heißt nicht, dass wir uns anmaßen, als Bußpropheten mit Donnerstimme in der Fußgängerzone die Leute fertig zu machen. Wir sind keine Sektierer, aber wir sind Zeugen der Wahrheit. Und wir haben unseren Herrn zu fragen, nach Wegen und Möglichkeiten, diese Wahrheit ungeschminkt, mit Takt und Freundlichkeit, aber ganzer Klarheit, unseren Zeitgenossen auszurichten. Joel spricht vom Tag des Herrn, ungeschminkt. Und dann richtet er den Blick noch ein letztes Mal zurück auf die aktuelle Situation, Vers 16. Er verweist nochmal auf die schlimmste Folge dieser Dürre- und Heuschreckenkatastrophe, nämlich die Verhinderung des Gottesdienstes, die Tragweite der Gefahr. B. Heuschrecken und Heidentum. Vers 16, ist nicht die Nahrung vor unseren Augen weggerafft, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes geschwunden? Die Nahrung meint hier vor allem die Nahrung, von der schon Vers 10 redete, nämlich die Nahrung, die für den Tempel benötigt wurde. Und schauen Sie, wie Joel das schreibt, ist nicht die Nahrung vor unseren Augen weggerafft? Die Formulierung kennen wir doch, das ist vor unseren Augen passiert. Er hat es vor unseren Augen geklaut. Er ist vor meinen Augen aus der Tür rausgerannt mit seiner Werkzeugtasche. Vor meinen Augen. Ich hätte fast ihn festhalten wollen. Ich habe nur gedacht, oh, dann kriegst du auch noch eine Klage wegen Körperverletzung. Das lässt du jetzt lieber bleiben. Da habe ich mich lieber an die Tür gestellt. Aber vor unseren Augen. Vor unseren Augen. Die Heuschrecken sind um unsere Beine herumgekrabbelt. Vor unseren Augen. Sie kamen. Und wir konnten nichts tun. Jetzt können wir gar nichts mehr tun. Erst wollten wir vielleicht nicht uns mit ganzer Leidenschaft für den Gottesdienst einsetzen. Jetzt geht es gar nicht mehr. Es gibt keine menschliche Chance, sich gegen dieses Gericht zu wehren. Und darum bleibt uns nur noch dieses eine Mittel gegen die Gefahr, nämlich schreien zum Herrn, schreien zum Herrn. Und sehen Sie, noch eine schlimme Konsequenz zeigt dieser Vers. Und das sollte uns sehr zu denken geben. Wenn Gottes Haus nicht mehr seiner Bestimmung gemäß genutzt wird, dann zieht die Freude aus und der Jubel erlischt dich. Ich weiß von jemandem, der hier sitzt, der sehr darum gekämpft hat, dass eine Kirche nicht verkauft wurde. Wie oft haben atheistische Politiker Kirchen umbauen lassen, umfunktioniert zu Museen oder gar zu Schwimmbädern, zu Cafés, gähnende Leere, noch schlimmer zu Moscheen irgendwann, genau. Und die Freude und der Jubel sind aus dem Haus unseres Gottes verschwunden. Und schauen Sie, wie viele Gotteshäuser sind äußerlich noch weiter in Betrieb geblieben und trotzdem ist die Freude geschwunden aus diesen Häusern. Trotzdem wird in diesen Häusern nicht mehr das Wort und die Wahrheit Gottes verkündigt. Trotzdem findet in diesen Gotteshäusern niemand mehr Trost. Vielleicht noch mal ein anspruchsvolles Kirchenkonzert, aber nicht mehr den Trost und nicht mehr die Begegnung mit dem Herrn. Die Freude ist geschwunden, weil dieses Gotteshaus nicht bestimmungsgemäß genutzt wird. Und umgekehrt, wenn Gottes Wahrheit einzieht, dann kann auch der letzte Schuppen mit Freude erfüllt werden und zum Gotteshaus werden. Und genauso ist es mit unserem Lebenshaus übrigens. Paulus sagt ja in Römer 12, dass unser ganzer Leben ein Gottesdienst sein soll für den Herrn. Wenn unser Lebenshaus nicht bestimmungsgemäß genutzt wird, wenn im Haus unseres Lebens nicht Gottesdienst stattfindet, dann zieht die Freude aus. Und Joel sagt, seht, wohin wir gekommen sind. Heuschrecken und Heidentum. Und alle unsere fröhlichen Glaubensfeste sind auf einmal wie abgeschnitten. Sie sind verstummt. Denken Sie an das Laubhüttenfest, 3. Mose 23, 40. Da heißt es, 7 Tage sollt ihr fröhlich sein vor dem Herrn. 3. Mose 23. Oder diese Opfer, die sie im Heiligtum bringen sollen. 5. Mose 12, Vers 6 und folgende. Dort selbst vor dem Herrn sollst du essen und fröhlich sein. Oder beim Wochenfest, 5. Mose 16. Oder beim Opfer der Erstlingsfrüchte, 5. Mose, das will ich noch vorlesen, 5. Mose 26, 5. Mose 26, Vers 10 bis 11. Dankeschön. Da geht es um die Opfer der Erstlingsfrüchte. Und dann heißt es, nun bringe ich die ersten Früchte des Landes, die du Herr mir gegeben hast, und sollst sie lassen vor dem Herrn deinen Gott und anbeten vor dem Herrn deinen Gott mit diesen Früchten. Und du sollst fröhlich sein über allem Gut, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Immer wieder diese Freude. Und das ist nur vorbei. Die Heuschrecken haben alles weggefressen. Und schaut weiter, was die Plage mit uns gemacht hat. Nicht nur Heuschrecken und Heidentum, B, sondern C, Trockenheit und Trostlosigkeit. Trockenheit und Trostlosigkeit. Das sind die Verse 17 und 18. Verschrumpft liegen die Samenkörner unter ihren Schollen. Das ist eine etwas schwierig zu übersetzende hebräische Formulierung. Man kann das sinngemäß so übersetzen, verdorrt sind die Saatkörner unter den Erdschollen. Oder man kann es auch übersetzen, verfault sind die Samenkörner unter den Schaufeln. Oder verfault findet man die Samenkörner unter den Schaufeln. Das müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen. Man hat die Samenkörner in die Erde gelegt, eingesät. Und dann kam die Trockenheit. Es gab keine Feuchtigkeit. Und es ist nichts rausgekommen. Und dann hat man mit Schaufeln nachgegraben. Und unter den Schaufeln dann die verfaulten, kaputten, unbrauchbaren, unfruchtbaren Samenkörner gefunden. Das ist wahrscheinlich das Bild hier. Verfault sind die Samenkörner aufgefunden unter den Schaufeln. Nun, die Trockenheit ist schlimm. Leute, aber sie ist nur ein äußeres Zeichen für unsere Trostlosigkeit. Wo früher eine erfolgreiche Landwirtschaft blühte, da bietet sich jetzt ein Bild des Jammers, ein Bild des Niedergangs. Und sogar das Vieh in seiner Hilflosigkeit ist ein Spiegelbild dieses Niedergangs. Das ist so interessant, auch hinter dem Leiden der Tierwelt steht ja seit dem Sündenfall die Schuld des Menschen. Das hat auch Paulus beschrieben, etwa in Römer 8, Vers 19 bis 22, eine Stelle, über die man immer wieder einmal stolpert, Römer 8, Vers 19, die Folgen des Sündenfalls für die gesamte Kreatur. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, zumal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen. Und auch diese Kreatur muss frei werden. Kläglich brüllt das Vieh, heißt es hier in Vers 18. Und die Formulierung verwendet man eigentlich nur für Menschen. Das ist eine Vermenschlichung dieser Viecher, um die ganze Not deutlich zu machen. Ja, das wird wie eine menschliche Regung dargestellt. Kläglich brüllt das Vieh. Und dann weiter dieses Bild. In voller Unruhe sind die Rinderherden. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Rinderherden irren umher auf ihrer Weide und kommen nicht zur Ruhe, weil sie keine Nahrung finden und kein Wasser haben. Und dann heißt es hier, sogar die Schafe verschmachten. Warum sogar die Schafe? Weil die Schafe sich besonders gut auf schlechte Vegetation einstellen können. Und sogar diejenigen, die eigentlich besonders belastbar und resistent sind gegenüber solchen Umständen, sogar die kommen mit dieser Situation nicht mehr zurecht. Denn die Vegetation ist völlig verbrannt, weil sie nirgends Weide haben. Wer die Tragweite der Gefahr jetzt immer noch nicht erfasst hat, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Der Tag des Herrn und das Verderben, die Heuschrecken stoppen den Gottesdienst. Die Trockenheit verschließt die Kehle und Trostlosigkeit nimmt den Atem. Und dem Propheten zerreißt es das Herz. Aber er verliert die Handlungsperspektive nicht aus dem Blick, sondern, und das ist jetzt das Großartige am Schluss, er tut selbst den ersten Schritt aus der Gefahr heraus. Das ist unser dritter und letzter Punkt, der erste Schritt aus der Gefahr heraus. Verse 19 und 20. Zu dir, Herr, rufe ich. Denn Gluthitze hat die Auen der Steppe verzehrt und die Flamme allen Baumwuchs des Gefildes versenkt. Auch die wilden Tiere draußen schreien und lechzen zu dir. Zu dir, Herr, rufe ich. Und merken Sie, was jetzt passiert. Was er den Priestern aufgetragen hat. Dabei geht der Prophet jetzt selbst mit gutem Beispiel voran. Er hat gesagt, ruf zu dem Herrn. Und noch bevor er seine Predigt beendet, sagt er zu dir, Herr, rufe ich. Der Weg nach oben ist immer offen. Alle Wege ringsherum sind verstellt und verschlossen. Aber der erste Schritt heraus aus der Gefahr ist möglich, denn der Weg nach oben ist immer offen. Bisher hatte Joel von Gott her zu den Landsleuten gesprochen, merken Sie. Und jetzt wechselt er die Seiten. Bisher hatte er im Namen Gottes zu den Israeliten geredet. Gott sagt, das ist mein Land und ich fordere euch auf. Macht diesen Gottesdienst, kommt her zu mir, ich lade euch ein. Und jetzt wechselt Joel die Seiten am Ende. Und jetzt stellt er sich leidenschaftlich in die Reihen der anderen Sünder mit hinein. Herr, erbarm dich über uns. Ich schreie zu dir. Herr, du siehst unsere Verzweiflung. Herr, du kennst unsere Angst und unsere pochenden Herzen. Und wenn dein Tag erst, dein großer Tag über uns kommt, dann werden wir endgültig vergehen. Und du weißt, du siehst, wie um uns herum alles zusammenbricht. Zu dir, Herr, rufe ich. Und ihr Lieben, dahin will alle Not uns bringen, dass wir so vor Gott stehen, dass wir so unsere Angewiesenheit auf unseren Herrn erkennen. Und lass dir das zusprechen, was immer die Not und die Verzweiflung ist, die dich gerade befällt. Es gibt einen Schritt heraus aus der Gefahr. Es gibt einen Schritt heraus aus der Gefahr. Der steht dir immer offen. Immer. Und wenn du andere in ihrer Trostlosigkeit dahin vegetieren siehst, dann stell dich wie Joel zu ihnen und schreie für sie. Und am besten, du gewinnst sie dafür, gemeinsam mit dir zu schreien. Zu dir, Herr, rufe ich. Zu dir, Herr, rufe ich. Joel schreit als Erster. Joel schreit als Erster und doch ist dieser Schrei nicht das allerletzte Wort in diesem Kapitel. Das ist eigentümlich. Es wäre eigentlich ein guter Abschluss gewesen, dieser Vers 19. Und dann kommt dieser Vers 20 noch danach. Auch die wilden Tiere draußen schreien, lechzen zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und Gluthitze hat die Auen der Steppe verzehrt. Warum werden zum Schluss nochmal, ähnlich wie in Vers 18 ja schon, diese wilden Tiere erwähnt? Ausgerechnet die wilden Biester, die noch am wenigsten abhängig sind von der verbrannten Vegetation. Also selbst wieder, wie bei den Schafen vorher, selbst die abgehärtetesten Biester, selbst sie schreien, lechzen zu dir. Wie will man dieses Bild noch drastischer zeichnen? Ich denke, der Schrei zu Gott, der ist so offenkundig der einzige Ausweg, dass selbst die wildesten Tiere, dass selbst die am wenigsten zivilisierten Kreaturen mit ihrem Instinkt nichts anderes mehr sind, als ein verzweifelter Schrei zu ihrem Schöpfer. Ich denke, das will Joel hier deutlich machen. Der Schrei zu Gott ist so offenkundig der einzige Ausweg. Selbst die abgehärtesten Viecher sind in ihrem Instinkt ein einziger Schrei zum Schöpfer. Es gibt Situationen, da kannst du nichts anderes machen, als entweder zu ersticken oder zu Gott zu schreien. Ersticken oder schreien. Und so mancher, der sich geweigert hat, zum Herrn zu schreien, und so mancher, der sich geweigert hat, seine ganze Angewiesenheit auf den Herrn einzugestehen, ist dann wirklich in seiner Seele erstickt. Ersticken oder schreien. Er ist erstickt und er ist bitter geworden. Und es ist alles abgestorben in ihm. Und alle Freude entschwunden. Joel geht den ersten Schritt aus der Gefahr heraus. Und im Laufe dieses Tages werden wir dann noch sehen, wie ihm die Priester und das Volk offensichtlich dabei gefolgt sind. Und ebenfalls den Ausweg zu Gott wohl gefunden haben. Dazu werden wir gleich mehr hören von Johannes Flaum. Für uns wollen wir das zum Schluss festhalten und uns darin Joel auch zum Vorbild nehmen. Die Not, die wir erfahren oder die Not, die wir um uns herum sehen, die soll uns nicht zu stummen Hunden machen. Die soll uns nicht die Kehle verschließen und sie soll uns nicht das Herz lähmen. Und sie soll uns erst recht nicht oberflächlich machen, dass wir über alles nur so hinweggehen und immer tun, als sei nichts geschehen. Wie reagieren Sie denn zum Beispiel, wenn Sie das hören, was gestern in Japan passiert ist? Das schwerste Erdbeben in der Geschichte Japans, das eine gigantische Flutwelle auslöste. Gestern. Spiegel Online schreibt, mehr als 1000 Menschen kamen ums Leben. Ganze Städte wurden hinweggerissen. Industrieanlagen gingen in Flammen auf. In der Nacht gab es neue Tsunami-Warnungen und neue Nachbeben. Und dann kommt natürlich die Erinnerung wieder hoch an die apokalyptischen Szenen des Tsunamis 2004 im Indischen Ozean. Damals starben mehr als 200.000 Menschen. Was machen wir mit diesen Plagen? Wie reagieren wir, wenn wir das hören? Oder wie reagieren Sie, wenn Sie erfahren, dass ein Freund schwer erkrankt ist? Drei Dinge. Erstens, wir dürfen dem Herrn die Not unserer Tage klagen. Wir dürfen dem Herrn die Not unserer Tage klagen. Das sehen wir hier in Vers 15. Wehe über den Tag. Klage über den Tag. Wir dürfen das unserem Herrn hinschreien. In unserer Bibelstunde studieren wir zurzeit das Buch Hiob. Und da sehen wir, dass Hiob schwankt auf zwischen Klage und Anklage. Das Klagen ist uns erlaubt. Das Anklagen wird von Gott als Schuld deutlich bewertet. Wir dürfen dem Herrn die Not unserer Tage klagen. Manfred Siebald hat es in einem Lied sehr schön beschrieben, wie diese Klage ihn manchmal hilflos macht und doch in die Arme Gottes treibt. Er hat gesagt, Herr, meiner Klage werd ich nicht Herr, sei du der Herr meiner Klage. Das ist das Erste. Wir dürfen dem Herrn die Not unserer Tage klagen. Und dann das Zweite. Wir sollen mit der noch größeren Not am Tage des Herrn rechnen. Das ist das Zweite, worauf uns diese Not verweist, so wie die Heuschrecken verwiesen auf den Tag des Herrn. Wir sollen mit der noch größeren Not am Tage des Herrn rechnen, wie hier im zweiten Teil von Vers 15, denn nahe steht der noch schrecklichere Tag des Herrn bevor. Dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus sichtbar auf Erden erscheint, wenn er Gericht halten wird und für den, der vorher stirbt, eben schon dann. Wir sollen mit der noch größeren Not am Tag des Herrn rechnen. Und das heißt, wir sollen für uns klären, ob wir auf diesen Tag vorbereitet sind. Seid vorbereitet, sagt Joel. Sind wir vorbereitet auf diesen großen Tag des Herrn? Kannst du das von dir sagen, was Paulus über die Thessalonicher schreibt? 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Da sagt er, ihr seid bekehrt hin zu Gott und weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Können Sie das von sich sagen? Ich bin bekehrt hin zu Gott, weg von den Abgöttern und jetzt warte ich auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der mich von dem zukünftigen Zorn erlöst. Dann sind Sie vorbereitet auf den Tag des Herrn. Ja, wir sollen mit der noch größeren Not am Tag des Herrn rechnen, aber nicht nur für uns selbst, sondern wir sollen auch um andere kämpfen, die noch sorglos auf diesen Tag zuleben. Um andere ringen, die nicht wissen, in welcher Gefahr sie sich befinden, angesichts dieses Tages, der auf sie zukommt. Und dann ein drittes und letztes. Wir dürfen dem Herrn die Not unserer Tage klagen. Erstens hatten wir gesagt, wir sollen mit der noch größeren Not am Tage des Herrn rechnen. Und jetzt drittens, wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er selbst der größte Nothelfer an allen Tagen ist. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er selbst der größte Nothelfer an allen Tagen ist. Nämlich für diejenigen, die so zu ihm schreien wie Joel, zu dir, Herr, rufe ich. So hatte das doch Asaf schon erfahren, mehr als 100 Jahre vor Joel. Und Asaf hat es dann bezeugt in Psalm 50, Vers 15, Gottes Ruf Nummer 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er selbst der größte Nothelfer an allen Tagen ist. Und wenn Sie alles andere vergessen haben, was ich in diesen anderthalb Stunden versucht habe zu sagen, nehmen Sie das mit. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er selbst der größte Nothelfer an allen Tagen ist. Wie Asaf das erfahren hat und wie es auch eine ältere Dame erfahren hat, mit der ich schließe, die hier in unserer Stadt Hannover lebt. Sie hat viel Not in ihrem Leben erfahren. Sie hat ein schwieriges Zuhause gehabt. Ihr Vater war von den Nazis umgebracht worden, weil ein Verwandter ihn verraten hatte. Sie selbst von ihrer Mutter oft herumgestoßen, lieblos behandelt. Ach, wäre doch nicht dein Bruder ums Leben gekommen auf der Flucht, sondern du dafür gestorben, dann könnte er mich jetzt versorgen. Wie hat sie nicht verzweifelt? Wie hat sie trotzdem zu Jesus gefunden? 1948, 11 Jahre alt, trifft sie in der Schule auf einen gläubigen Lehrer. Und sie sagt, der hat vom Glauben gesprochen. Der hat uns zum Beten angehalten. Keiner sonst hat mir das gesagt. Und da bin ich dabei geblieben. Durch die Flucht bedingt hatte sie teilweise nur wenig Schule genossen. Tja, und da musste ich lesen üben. Und ich hatte keine Bücher. Aber ich hatte die Bibel. Und ich musste lesen üben. Und ich habe mit der Bibel lesen geübt. Und so habe ich viel Bibel gelesen. Und als die Dame das erzählt hatte, wurde mir so klar, das ist, und ich habe ihr das auch gesagt, ich habe gesagt, das ist wunderbar. Im Grunde genommen hat Jesus sie selbst zum Glauben geführt und Jesus hat sie selbst bei sich gehalten und er hat sie dazu gebracht, Bibel zu lesen und er hat sie bewahrt. Und dann erzählte diese Dame Station um Station eines Lebens, bis sie hierher nach Hannover kam. Nichts Spektakuläres. Da war viel Alltag, auch viel Not. Und es war doch eine wunderbare Geschichte der beständigen Nothilfe unseres Herrn. Und immer wieder wurde mir das so deutlich. Gott selbst hat sie im Glauben gehalten. Und während sie das erzählte, da stand auf ihrem Gesicht zu lesen, was in Israel schon längst entschwunden war. Was entschwunden war, sogar aus dem Hause Gottes. Es stand auf ihrem Gesicht zu lesen, die Freude. Eine Freude, die von innen herauskommt. Eine Freude, die nur der Herr schenken kann. Die der Herr schenken kann, zu dem auch Joel geschrien hat. Und die auf ihn sehen, sagt Psalm 34, die werden strahlen vor Freude. Und sie werden nicht zuschanden werden. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du der lebendige, heilige Gott und Nothelfer bist. Und wir danken dir, dass du in deiner Macht und Erhabenheit und Größe, mit der du über der Geschichte thronst und sie letztlich lenkst, dass du derselbe bist, der sich in tiefer Liebe seiner Menschenkinder erbarmt. Und der so in ein einzelnes Leben hineingreift und einen einzelnen Menschen zu sich zieht und bei sich hält und dann nicht mehr loslässt. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du lebst. Und wir bitten dich, lass uns erkennen, was du uns lehren willst durch diese Worte, die du dem Joel offenbart hast. Herr, wir wollen rechnen mit deinem großen Tag. Herr, wir wollen uns des Ernstes bewusst sein, der darin liegt und auch der Gefahr für alle, die nicht zu dir gehören. Und wir wollen dir danken, dass wir klagen dürfen. Herr, und wir wollen dir auch diese unendliche Not, die dort in Japan gestern eingetroffen ist, wie aus heiterem Himmel, wir wollen dich um dein Erbarmen bitten für die Menschen dort. Und Herr, manchmal ist unser Herz so stumpf, weil wir eine Katastrophe nach der anderen in den Medien mitbekommen und uns oft gar nicht mehr klar machen, welche schreiende Not das für die Einzelnen bedeutet. Herr, erbarme dich. Und wir danken dir dafür, dass du uns in unserer ganz persönlichen Not siehst, jeden Einzelnen. Und dass dieses Kapitel auch eine Einladung ist, zu dir zu schreien, Herr. Und dass du antworten wirst und trösten wirst und helfen wirst. Herr, so lass dein Wort an unseren Herzen wirken. Und sei gelobt dafür, dass wir zu dir rufen dürfen und dass wir nicht zuschanden werden. Amen.